Herzlich willkommen zum Podcast der FEG Wetzlar. Schön, dass du dir die Zeit nimmst. Wir beten, dass die Worte in diesem Podcast zu dir sprechen und dass dein Herz oder vielleicht sogar dein ganzes Leben sich dadurch verändern, weil Gott dir ganz persönlich begegnet.
Eine Frage, die uns in den Begegnungen mit euch als Gemeinde immer wieder gestellt wurde, war: Wer ist Jesus für dich? Ich finde es eine sehr gute Frage und auch eine Frage, die herausfordernd ist. Und auch eine Frage, die ich gerne euch mal stellen würde, vielleicht bei einer Tasse Kaffee. Warum? Weil diese Frage viel von dem verrät, wie Jesus in meinem Leben bisher gewirkt hat, wie ich ihm begegnet bin, was ich mit ihm erfahren habe, was mich von ihm geprägt hat. Weil sie viel von dem verrät, was unser inneres Bild von Jesus ausmacht. Und ein solches Bild trägt jeder von uns im Herzen. Wenn wir diese Bilder von uns allen hier vorne abbilden würden, dann wäre das vielleicht ein buntes Mosaik, wo jeder kleine einzelne Stein einen besonderen Aspekt von Jesu Wesen und Person herausheben würde. Da wäre vielleicht ein Hirte dabei, weil dir Jesus ganz persönlich als guter Hirte vielleicht auch schon als Kind begegnet ist. Da ist vielleicht ein Freund, ein Bild von stark unterwegs bist, weil er ein offenes Ohr für dich hat und das dir besonders wichtig ist an ihm. Oder vielleicht auch ein Bild von einem König, vor dem er ehrfürchtig auf die Knie fällt. Und all diese Bilder von uns, die bilden ein Stück ab von dem, wie Jesu Wesen ist, was seine Person ausmacht. Aber eben auch nur einen kleinen Teil davon. Und deswegen gibt es Momente in unserem Leben, in dem dieses Bild von Jesus irritiert wird, indem wir Erfahrungen mit ihm machen, die nicht so ganz in das Bild von ihm, das wir von ihm haben, hineinpassen. Wenn in der Bibel gibt es immer wieder Begegnungen von Menschen und Jesus, die irritieren. Da ist ein Jesus, der seine Jünger manchmal harsch anfährt. Da ist einer, der nicht rechtzeitig da ist, als sein Freund ihn braucht. Oder der, wenn er zur Nachfolge aufruft, sogar sagt, man darf sich nicht mal mehr umdrehen, wenn man ihm nachfolgen will. All das sind Aussagen und Begegnungen mit Jesus, die mich irritieren und die nicht so richtig zu dem Bild passen, was ich vielleicht innerlich von ihm habe.
Kennst du das, dass Jesus dich irritiert? Dass manche Begegnungen mit ihm vielleicht nicht so laufen, wie du es dir vorstellst? Sondern dass du, sei es beim Lesen in der Bibel oder auch in deinem Alltag, über Seiten von Jesus stolperst, an denen du dich stößt, wo er dir unbequem und kantig vorkommt. Die entscheidende Frage ist, wie gehen wir damit um, wenn Jesus uns irritiert? Eine Möglichkeit, die wir haben, ist, wir versuchen, unsere Irritation glatt zu bügeln, sie zu harmonisieren, so lange an ihr herumzuschleifen, dass sie am Ende dann doch irgendwie wieder in das Mosaiksteinchen passt, das ich bisher von ihm kenne. Eine andere Möglichkeit, die wir haben, ist, wir schauen unserer Irritation ins Auge. Wir lassen sie erst einmal stehen, schauen sie uns genauer an. Wir machen uns auf den Weg mit Jesus, gehen seinem kantigen Auftreten nach und stellen uns der Frage: Was möchte Jesus uns damit vielleicht Wichtiges zeigen? Dieser zweite Weg, unserer Irritation ins Auge zu schauen, kann manchmal mühsam sein. Es kann sein, dass er sich nicht immer gut anfühlt. Aber es lohnt sich, diesen Weg zu gehen, weil er kann uns in die Tiefe führen. In eine Begegnung mit Jesus, die echt ist, wo wir seinem Herzen begegnen, wo wir Facetten von Jesus entdecken, die uns vielleicht bisher nicht so vertraut sind, aber durch die wir besser verstehen, wie er ist und wer wir sind. Bist du bereit, dich von Jesus irritieren zu lassen? Dich nicht zufrieden zu geben mit den Mosaiksteinchen, die du bisher von ihm hast, sondern ihm eine Chance zu geben, dein Bild von ihm zu erweitern, um ihn noch besser kennenzulernen? Wir wollen uns heute gemeinsam einen Bibeltext anschauen, in dem Jesus irritiert. Und zwar gleich zweimal. Und wir wollen dabei gemeinsam entdecken, was passiert, wenn man seiner Irritation über Jesus ins Auge schaut.
Wir lesen aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 11, ab Vers 12. Als sie am nächsten Tag Bethanien wieder verließen, hatte Jesus Hunger. Da sah er von Weitem einen Feigenbaum, der schon Blätter hatte. Er ging hin, um zu sehen, ob auch Früchte an dem Baum waren, doch er fand nur Blätter daran. Es war allerdings nicht die Zeit der Feigen. Da sagte Jesus zu dem Baum, nie wieder soll jemand von dir Feigen essen. Das hörten auch seine Jünger.
In Jerusalem angekommen, ging Jesus in den Tempel und fing an, alle hinauszuweisen, die dort Handel trieben oder etwas kauften. Er warf die Tische der Geldwechsler und die Sitze der Taubenverkäufer um und duldete auch nicht, dass jemand etwas über den Tempelhof trug. Zur Erklärung sagte er ihnen, heißt es nicht in der Schrift, mein Haus soll ein Haus des Gebetes sein für alle Völker? Ihr aber habt eine Räuberhöhle daraus gemacht.
Früh am nächsten Morgen kamen sie wieder an dem Feigenbaum vorbei und sahen, dass er bis auf die Wurzeln verdorrt war. Wie geht es dir, wenn du diesen Bericht von Jesus hörst? Passt es in das Bild, das du von Jesus hast? Da kommt er hungrig an einem Feigenbaum vorbei und verflucht den, nur weil der keine Früchte trägt? Ich meine, Jesus, ist es dein Ernst? Hättest du nicht deine göttliche Autorität und Vollmacht auch für was anderes nutzen können? Und dann sein Auftritt im Tempel? Er geht hin und wirft einfach Tische um und Stühle um und wirft Menschen aus dem Tempel hinaus, die dort eigentlich nur ihrem Beruf nachgehen. Hätte er das nicht etwas freundlicher und gewaltfreier kommunizieren können? Im Johannesevangelium ist an dieser Stelle sogar von einer Peitsche die Rede. Ich meine, Jesus, was ist mit dir los? Was soll das? Warum reagierst du so?
Schauen wir einmal etwas genauer hin. Das Erste, was auffällt, ist, dass Markus hier zwei Erzählungen über Jesus, die auf den ersten Blick nicht so viel miteinander zu tun zu haben scheinen, miteinander verbindet. Wie beim Belegen eines Sandwiches erzählt er zuerst von der Verfluchung des Feigenbaums, dann von der Tempelreinigung und kehrt dann wieder zum anderen Toastbrot, zum Baumfluch zurück. Diese Struktur verwendet Markus in seinem Evangelium häufiger. Was will er damit sagen? Offensichtlich haben für ihn diese beiden Erzählungen eben doch etwas miteinander zu tun. Die Rahmenhandlung von dem Baumfluch sagt uns etwas darüber, wie der Belag des Sandwiches, nämlich die Tempelreinigung, zu verstehen ist. Also was hat es mit dem Baumfluch auf sich? Auf den ersten Blick sieht das ja aus wie mutwillige Zerstörung. Aber wenn wir ins Alte Testament schauen, fällt auf, dass es da eine Gruppe von Menschen gab, die eine regelrechte Vorliebe dafür hatte, geistliche Botschaften mit Gegenständen zu erklären. Und das waren die Propheten. Jeremia sollte einmal im Auftrag Gottes einen Tonkrug zerschmettern und ein anderes Mal einen Gürtel verrotten lassen. Jesaja predigte eine Weile nur noch im Unterhemd und Ahia hat seinen Mantel in 12 Teile zerrissen. Und immer wenn ein Prophet im Auftrag Gottes eine solche Gegenstandslektion weitergegeben hat, war damit eine Botschaft verbunden. Gott wollte sein Volk warnen. Ihr seid in eine Richtung unterwegs, die euch von mir wegführt. Ändert euren Kurs. Wendet euch mir wieder zu, sonst werdet ihr mein Gericht erleben müssen. Auch Jesus verwendet hier einen Gegenstand, den er mit einer geistlichen Botschaft verknüpft. Und der Feigenbaum, den er für seine Gegenstandslektion wählt, steht im Alten Testament sehr oft für Israel. Und nicht nur für Israel an sich, sondern vor allem auch für Israels Versagen darin, so mit Gott zu leben, wie er es sich von ihnen wünscht. So klagt der Prophet Micha in Micha 7, weh mir, es ist mir ergangen wie einem Hungernden, der im Spätherbst Weinstöcke und Feigenbäume absucht. Keine Traube mehr zu finden, keine Spur mehr von den köstlichen Feigen. Im ganzen Land gibt es keine redlichen Menschen mehr. Niemand, der Gott die Treue hält. Also hier zeigt sich, der Feigenbaum steht für Israel, aber speziell auch für Israels gottfernes, geistlich unfruchtbares Leben. Jesus handelt hier also als Prophet. Er sieht diesen Feigenbaum, der auf den ersten Blick gesund aussieht, weil er viele Blätter trägt, aber dann geht er näher heran Und weil er Hunger hat, sucht er nach Frucht. Da es gerade April ist, sucht Jesus wahrscheinlich nach der sogenannten Vorfrucht. Das waren so kleine Knötchen, die man essen konnte und die darauf hindeuteten, dass es in kurzer Zeit die eigentlichen Feigen kommen würden. Doch Jesus sucht nach Frucht und er findet sie nicht. Und mit diesem Blick geht Jesus dann in den Tempel. Er besucht das religiöse Zentrum der Juden. Er findet viel Geschäftigkeit, viele Menschen, viele Opfertiere, aber keine Frucht. Der Feigenbaum zeigt, bei seinem Besuch im Tempel ist Jesus auf der Suche nach geistlicher Frucht. Menschen, die sich nach Gott und seiner Nähe ausstrecken. Menschen, die sich ins Gebet vertiefen, die einen Gottesdienst feiern, der von Herzen kommt. Menschen, die sich mit ihrem ganzen Herzen Gott zuwenden und bereit sind, sich von ihm verändern zu lassen. Das ist das, wonach Jesus sucht, als er in seinen Tempel kommt. Doch was er findet, ist leeres Blätterwerk. Eine schöne Fassade aus religiösen Aktivitäten, aber keine Frucht. Der unfruchtbare Feigenbaum ist also zunächst einmal ein geistliches Bild für Israel und seinen Zustand. Als Jesus ihn verdorren lässt, kündigt Jesus damit das Gericht an, das Israel erwartet, weil er bei ihnen keine Frucht findet. Ihr Herz ist nicht bereit, Gottes Messias willkommen zu heißen und anzunehmen, sondern sie lehnen ihn ab. Und so gibt Gott den Weinberg einem anderen. Er schreibt seine Geschichte weiter mit den Nichtjuden, mit den Menschen unter den Völkern, die seine Botschaft hören und ihm glauben. Jerusalem dagegen und der Tempel werden 40 Jahre später zerstört und der Tempeldienst geht zu Ende. Und so ist der verdorrte Feigenbaum eine warnende Gerichtsbotschaft für Israel, enthält aber auch eine Botschaft für uns. Wenn Jesus auf unser Leben schaut, ist er auf der Suche nach geistlicher Frucht. Er sucht nach einem Herzen, das ihn sucht, das in der Verbindung zu Gott und seiner Liebe verwurzelt ist, das sich im vertrauensvollen Gebet an ihn wendet und das bereit ist, seine Liebe und Vergebung anzunehmen und weiterzutragen. Jesus geht es viel mehr als um das Äußere, unsere Geschäftigkeit, unsere religiöse Aktivität. Er hat kein Interesse an den Dingen, die nach echtem Glauben aussehen, aber hinter denen keine wirkliche Veränderung des Herzens steht. Sondern ein geistlich fruchtbares Leben beginnt damit, dass ich mich mit meinem ganzen Herzen Gott zuwende, dass ich ehrlich bin vor ihm und dass ich ihn an meinem Herzen arbeiten lasse. Als ich mit meinem Theologiestudium fertig geworden bin, hatte ich einen Kopf voller Wissen, aber ich hatte noch kaum Zugang zu meinem Herzen und zu meiner inneren Welt. Auf der einen Seite gab es da mein theologisches Wissen, meine Aktivitäten in der Gemeinde, aber auf der anderen Seite gab es meine Gefühle und Bedürfnisse, meine Unsicherheiten und Verletzungen. Und weil ich nur wenig Zugang hatte zu dem, was da eigentlich alles in meinem Herzen noch vor sich ging, hatte ich auch noch keine wirkliche Idee, wie ich das integrieren und mit hineinnehmen konnte in mein Leben mit Jesus. Dann habe ich eine Seelsorgeschulung angefangen. Und wie das manchmal so ist, ich habe diese Seelsorgeschulung angefangen, weil ich anderen Menschen seelsorgerlich weiterhelfen wollte. Aber der viel größere Effekt dieser Schulung war, dass ich eine Menge über mich selbst gelernt habe. Durch diese Schulung bin ich viel tiefer als zuvor in Kontakt gekommen mit meiner inneren Welt, mit dem, was mich geprägt hat, mit dem, was mich antreibt. Ich habe angefangen, bewusster wahrzunehmen, was ich fühle und welche Bedürfnisse hinter diesen Gefühlen stehen. Und so habe ich ein bisschen mehr gelernt, in Kontakt zu kommen mit den tieferen Bereichen meines Herzens. Und das war eine wesentliche Voraussetzung dafür, dass Gott beginnen konnte, mich auch in diesen Bereichen meines Herzens zu berühren und zu verändern. Was findet Jesus wenn er in deinem Leben nach Frucht sucht? Bist du bereit, ihn hinter dein Blätterwerk schauen zu lassen? Er interessiert sich nicht dafür, wie du dich nach außen gibst, sondern er will dir begegnen und dich verändern in der Tiefe deines Herzens. Vielleicht fragst du dich, wie du denn erkennen kannst, ob du dabei bist, geistliche Frucht zu bringen oder nicht. Eine Möglichkeit kann es sein, dir einmal ehrlich oder vielleicht sogar einem Freund, der dich gut kennt, Fragen wie die folgenden zu stellen. Bin ich in den letzten Monaten und Jahren ein besserer Zuhörer geworden, als ich es früher war? Mache ich mir heute weniger Sorgen als früher? Bin ich mutiger und klarer geworden, beziehungsweise einfühlsamer und verständnisvoller? Bin ich sanftmütiger geworden, wenn mal wieder so was richtig nicht klappt? Bin ich disziplinierter geworden? Kommt es mir so viel weniger darauf an, anderen Menschen zu gefallen, dass ich Nein sagen kann? Bin ich auf dem Weg, mich zu verändern? Merke ich etwas davon, dass der Heilige Geist an meinem Herzen arbeitet und die Früchte seiner Arbeit an mir sichtbar werden? Jesus sehnt sich danach, dass wir echt werden vor ihm. Dass wir den Gefühlen und Sehnsüchten unseres Herzens im Gespräch mit ihm auf den Grund gehen. Dieser ehrliche Blick Jesu auf unser Leben kann auch schmerzhaft sein, weil er manche Denkweisen und Einstellungen, die wir uns lange angewöhnt haben, in Frage stellt. Am Ende kann dieser ehrliche Blick Jesu aber auch extrem heilsam sein. Weil wenn Jesus unbequeme Wahrheiten in unser Leben hineinspricht, dann geht es ihm nicht darum, uns zu beschämen oder zu zerstören, sondern er will, dass wir echt werden und dass wir heil werden und dass er uns so verändern darf, dass unser Leben Frucht bringt. Was findet Jesus, wenn er in deinem Leben nach Frucht sucht?
Und mit diesem Fokus, mit diesem Blick auf die Frucht gerichtet, kommt Jesus in den Tempel. Er betritt den Vorhof der Heiden, also den Ort im Tempel, wo die Menschen, die nicht zu Gottes Volk gehören, die Gelegenheit hatten, Gott zu begegnen. Und was er dort vorfindet, was er dort sieht, das macht ihn richtig, richtig zornig. Er sieht Menschen über Menschen, die an Dutzenden von Ständen Opfertiere kaufen oder verkaufen und ihr Geld wechseln. Da ist es laut. Das ist vielleicht eine Situation, wie wir sie sonst von einem Weihnachtsmarkt in anderen Jahren kennen. Da ist es eng, da ist es vielleicht heiß, das ist jetzt nicht beim Weihnachtsmarkt so, aber damals, da in Israel, da ist es heiß, da ist es eng, da ist es stickig, da sind Tiere, Händler, die schreien, kauft bei mir, ich habe die besten Lämmer. Da ist eine Unruhe. Und Jesus, der wird zornig, der wird wütend, der räumt auf. Er treibt die Händler und Verkäufer und die Geldwechsler aus dem Tempel. Fort mit euch! Er setzt dem Treiben ein Ende. Dabei spielten diese Personen eigentlich eine wichtige Rolle, eine wesentliche Rolle im Tempeldienst. Denn das Geld, das sie von zu Hause mitgebracht haben, die ausländische Währung, die musste in die Tempelwährung gewechselt werden, weil dieses ausländische Geld im Tempel nicht erlaubt war. Viele Menschen reisten von weit an, um ihr Opfer zu bringen. Die konnten nicht immer ihre Lämmer und ihre Tauben und ihr Vieh mitbringen. Sie wollten sie vor Ort kaufen. Warum, wenn diese Tätigkeiten im Rahmen des Tempels eigentlich ihre Berechtigung hatten, warum regt sich Jesus dann überhaupt so auf? Warum macht er so einen Radau und wirft die Leute aus dem Tempel heraus? Was macht Jesus so zornig? Jesus gibt darauf selbst eine Antwort. In Vers 17 lesen wir, zur Erklärung sagt er ihnen, heißt es nicht in der Schrift, mein Haus soll ein Haus des Gebets für alle Völker sein. Ihr aber habt eine Räuberhöhle daraus gemacht. Was Jesus also den Kragen platzen lässt, ist nicht dieser Service, diese Dienstleistungen an sich, sondern die Geschäftigkeit, das Umgetriebensein, der Alltagswahnsinn, der Eintritt in den Tempel erreicht hat. In den den Bereich, an den Ort, der eigentlich zentral dafür gedacht war, für die Anbetung und das Gebet, die Begegnung mit Gott. In das Haus Gottes. Dort hatte dieses Alltagstreiben Einzug erhalten. Jesus betritt den Tempel und was er eigentlich finden will, ist Frucht. Er will Menschen finden, die sich Gott zuwenden, die sich von ihrer Schuld, ihre Schuld bekennen und umkehren, die Gemeinschaft mit Gott suchen, die Gott anbeten und ehren, die Zeit im Gebet verbringen. Er will Menschen finden, die ihren Fokus auf Gott gerichtet haben. Aber stattdessen findet er Dutzende, viele Menschen, die ihren Fokus auf sich selbst gerichtet haben. Auf ihren Gewinn, auf ihren Kommerz, auf ihren Verkauf, auf ihre Alltagsgeschäftigkeit, auf ihren Wettbewerb. Und Jesus sagt, ihr habt diesen Ort zu einer Räuberhöhle gemacht. Und wisst ihr was? Gott ist es, der an diesem Ort beraubt wird. Gott wird nämlich beraubt und die Begegnung mit ihm. Er hat diesen Ort eingeführt, er hat ihn extra geschaffen, damit Menschen in Kontakt mit ihm treten können. Und er wird zugemüllt und überschüttet von Alltagsgeschäftigkeit und von Umgetriebensein. Gott wird an dieser Stelle der Frucht des Gebets und des Lobpreises beraubt. Aber Jesus erkämpft diesen Ort frei. Und sein Handeln, als er die Händler rauswirft, die Verkäufer rauswirft, das schreit, setzt euren Fokus hier wieder richtig, hier an diesem Ort, hier soll es um Gott gehen. Er bleibt nicht bei einem höflichen Hinweis stehen. Er reinigt den Tempel und stellt den Ort, den Raum wieder her, damit Begegnung mit Gott möglich ist. Und diese Wiederherstellung, dieses Aufräumen, dieses Reinigen, das möchte Gott auch in deinem und in meinem Leben. Auch wir erleben es, dass diese Momente, diese intimen Momente, die wir mit Gott haben können, wo wir in Begegnung mit ihm kommen, dass die umkämpft sind. Mir geht es oft so, ich bringe morgens die Kinder in den Kindergarten und eigentlich ist mein Vorhaben, dann auch eine Zeit zu haben, wo ich mit Gott in Gemeinschaft rede, wo ich mir Zeit im Gebet verbringe, wo ich in der Bibel lese, ja, wo ich ihm begegne. Aber ich komme unten zur Türe rein, da höre ich, die Waschmaschine ist fertig, räume ich schnell noch aus. Ah, die nächste auch noch. Ach, oben der Frühstückstisch ist auch noch nicht abgeräumt. Oh, so viele Krümel. Jetzt sauge ich noch kurz. Und so geht es weiter. Ich beantworte Nachrichten. Vielleicht gehe ich an meinen Laptop, weil es ist nicht alles am Handy zu beantworten. Ah, das ist die Sache von der Gemeinde. Das steht noch an. Da muss ich noch kurz nachgehen. Und so vergeht dieser Vormittag, bis ich dann irgendwann den Thermomix anschalte fürs Mittagessen und in dieser halben Stunde dann noch meine Bibel raushole. Und wisst ihr was? Als ich im Sommer ein Beschäftigungsverbot bekommen habe, habe ich Jesus gefragt, was möchtest du für diese Zeit, die mir jetzt an den Vormittagen geschenkt wird? Und eine Sache, die Jesus mir aufs Herz gelegt hat, war, such die Stille mit mir. Komm in die Begegnung mit mir, such diese Stille. Und ich hatte in diesen letzten Monaten richtig viele, richtig gute Begegnungen am Vormittag mit Jesus. Aber ich merke auch so oft, wie es ein Kampf ist, das zu meiner Priorität am Anfang des Tages oder am Anfang meiner Geschäftigkeit zu machen und nicht das zuschütten zu lassen von den ganzen To-Dos und den Dingen, die ich noch so in meinem Kopf habe. Aber Jesus, wir kämpfen nicht allein um diese Zeit mit Gott, denn in diesem Bericht, da wird gezeigt, wie Jesus mit für diesen Ort freikämpft und freiräumen will in unserem Leben. Und diese Freiräumung, dieses Aufräumen in unserem Leben, Platz schaffen, das bedeutet auch Begrenzung. Manchmal meinen wir ja, wir könnten einfach noch on top. Vielleicht denkt ihr, ihr könnt heute nach Hause gehen und euch vornehmen, einfach dann auch wieder zusätzlich noch ein bisschen mehr stille Zeit zu machen. Aber ich sag euch was, diese Zeit, die kostet uns was. An den Vormittagen, an denen ich es zu meiner Priorität mache, da schaffe ich meine To-Do-Liste manchmal nicht ganz. Da muss ich mein Nestbautrieb, den ich jetzt schon manchmal habe, hinten anstellen. Ja? Und mit dieser Unfertigkeit von meinen To-Dos und von dem nicht ganz alles 100% gemacht zu haben, wie ich es mir vielleicht vorgestellt habe, leben. Ich muss diese Begrenzung aushalten, um den Freiraum zu haben, Gott zu begegnen. Aber als Jesus dort in den Tempel geht, da richtet er auch nicht einfach nur einen kleinen Raum der Stille ein, eine kleine Gebetsecke neben all dem Handel. Nein, er wirft diese Händler und diese Verkäufer raus. Er räumt richtig auf. Er schafft richtig Platz für Begegnung. Und so möchte Jesus auch in unserem Leben Platz schaffen dafür. Vielleicht, was ist es bei dir, was Jesus rauswerfen oder begrenzen muss oder soll oder darf? Ist es die Arbeit? die immer wieder hineinschwappt in deine Zeit, die vielen To-Dos, die du im Kopf hast, vielleicht durch deinen anspruchsvollen Job? Ist es der Haushalt, das Familienleben, an dem so viele einzelne To-Dos hängen, dass die Liste immer zu lang ist, um noch Zeit zu haben? Oder die Medien, die allzeit gegenwärtig sind, die Zeit, die man damit verbringt? Es ist vielleicht auch eine Sache, oder Aktivitäten, die du für Gott tust, vielleicht in der Gemeinde, die so viel Raum einnehmen, dass dir manchmal die Zeit für die Begegnung mit ihm fehlt. All diese Dinge haben eine Berechtigung in unserem Leben. Diese Händler hatten eine Berechtigung im Tempeldienst. Das Problem war nur, dass sie es ins Innere geschafft hatten, in den Raum, der eigentlich für Gott reserviert ist. Und so ist es auch bei uns mit unseren Alltagstätigkeiten. Die haben ihre Berechtigung. Gott hat da nichts dagegen. Aber wenn sie den Sprung schaffen, Gott zu berauben, um die Zeit mit ihn und mich zu berauben, unsere gemeinsame Zeit, dann steht Jesus auf und wird wütend und kämpft dafür. Für was kämpft Jesus da bei dir? Wo möchtest du stattdessen Raum in deinem Leben schaffen? Vielleicht zu einer bestimmten Zeit am Tag? Vielleicht ist es bei dir aber nicht auch an jedem Tag so eine Zeit, die du dir besonders einrichten kannst. Vielleicht ist es auch ein Abend in der Woche. Ich hatte mal eine Zeit lang, als besonders die Nächte auch sehr schlecht waren, habe ich mir einen Abend in der Woche genommen. Da stand in meinem Kalender Jesus drin. Und es war ein freier Abend, den ich mit ihm verbringen wollte. Ich bin oft reingestartet und wusste noch nicht ganz genau. Ich habe Jesus am Anfang gefragt, das ist jetzt unsere Zeit. Wie möchtest du mir begegnen? Und dann bin ich einfach mit ihm auf den Weg gegangen. Manchmal ist es auch eine Zeit in der Woche, die ich mir bewusst Zeit nehme, eben zur Begegnung mit Gott. Aber ich erlebe, dass diese Begrenzung immer wieder notwendig ist in meinem Leben, dass ich immer wieder neu anfangen muss, dass ich dann wieder gut unterwegs bin einige Wochen. Aber dann rückt dieser Alltag wieder dichter heran, dann verschwindet es wieder und ich entscheide mich wieder neu. Jörg Albrecht hat mal gesagt, er ist ein richtiger Anfänger. Und ich finde, in diesem Punkt, da müssen wir richtige Anfänger, richtige Anfängerinnen sein, weil wir immer wieder neu anfangen, mit Jesus gemeinsam Platz in unserem Alltag einzuräumen. Die Händler im Tempel, die verkauften Opfertiere, die eigentlich zur Anbetung Gottes gedacht waren. Aber das war nicht das Opfer, das Gott gefallen hat. Das Opfer und die Anbetung, die Gott gefällt, die geschieht in der Begegnung mit ihm. Und es kann sein, dass es dich auch ein Opfer fordert, deine Aufmerksamkeit, deine Zeit, deine Alltagsgeschäftigkeit. Aber das ist das, was Gott freut und was für ihn ein Opfer ist, bei dem er jubelt.
Jesus zeigt uns in diesem Text seinen Ernst. Er zeigt sich uns als Prophet, indem er uns auf unsere geistliche Frucht anspricht. Er zeigt sich uns als Priester, indem er in unserem Leben aufräumen will und Platz zu schaffen für die Begegnung mit Gott. Doch der Zorn, den Jesus in diesem Abschnitt zeigt, der richtet sich letztendlich nicht nur gegen die Händler im Tempel. Er richtet sich gegen die ganze menschliche Unfähigkeit und unser Versagen. Der wutschnaubende Jesus im Tempel, der gibt uns einen kleinen Einblick in den umfassenden Wut und den umfassenden Ärger Gottes über unsere Abwendung von ihm, unsere geistliche Fruchtlosigkeit, unsere Sünde. Und so steht der wutstaubende Jesus im Tempel letztendlich auch vor mir. Sein Zorn richtet sich auch gegen mich. Doch kurze Zeit später wird dieses Bild ergänzt durch ein zweites. Nur wenige Tage nach der Tempelreinigung ist Jesus wieder mit einer Peitsche zu sehen. Aber dieses Mal nicht mit einer Peitsche, die er schwingt, sondern eine Peitsche, die ihn trifft. Dieses Mal treibt er die Opfertiere nicht aus, sondern er wird selbst zum Opfer. Und er richtet dadurch einen neuen Tempel, eine neue Möglichkeit der Begegnung mit Gott. Was am Kreuz passiert ist, dass der Zorn Gottes über den Mist dieser Welt, einschließlich meines Anteils daran, nicht mehr von Jesus ausgeht, sondern dass er Jesus trifft. Die Strafe, die eigentlich mich treffen müsste, trägt er. In der Tempelreinigung gibt uns Gott einen kleinen Einblick in seinen Frust. Er wirft sozusagen ein bisschen mit Geschirr, knallt mal so richtig die Tür, So eine Sache, die eigentlich keinem so richtig wehtut, aber die trotzdem zeigt, dass es ihm ernst ist. Aber am Kreuz sorgt Gott dafür, dass sein Zorn sich nicht an uns entlädt, sondern an dem einen Blitzableiter, an dem er sich sammeln und entladen soll, nämlich an Jesus selbst. Das Kreuz ist der Ort, an dem Jesus den Zorn Gottes auf sich nimmt, damit wir verschont bleiben. Und so erkennen wir in der Zusammenschau dieser beiden Bilder Jesu Zorn und seine Liebe, seine Wahrheit und seine Gnade, seinen Ernst und seine Güte. Wenn ich die Peitsche sehe, die Jesus schwingt, zusammen mit der Peitsche, die ihn trifft, dann berührt mich das. Weil es bedeutet, dass ich radikal geliebt bin wegen dem, was er getan hat, trotz meiner Schattenseiten. Das Bild der Peitsche zeigt mir, wie Luther es gesagt hat, dass ich gleichzeitig sündig bin und angenommen in Christus. Ich bin absolut fehlerhaft und gebrochen in mir selbst und gleichzeitig zutiefst von Gott geliebt und akzeptiert. Diese Botschaft vom Kreuz erdet mich, weil ich merke, dass ich aus mir heraus so sündig bin, dass Jesus für mich sterben musste. Und gleichzeitig richtet das Kreuz mich auf, weil es mir zeigt, dass ich so geliebt bin, dass Jesus für mich sterben wollte. Was Jesus am Kreuz tut, gibt mir eine neue Sicht auf mich selbst, auf das, was meine Identität im Kern ausmacht. Und ich merke, dass es mir sogar eine neue Sicht gibt auf meine Mitmenschen, auf meinen Blick auf andere. Weil wenn ich gerade in einer Phase bin, wo ich mich gut fühle, weil ich meinen eigenen moralischen Standards so einigermaßen gerecht werde. Und wenn ich dann merke, dass ich so ein bisschen runterschaue auf die anderen Menschen um mich herum, weil die das vielleicht nicht ganz so gut hinkriegen, dann erinnert mich das Kreuz daran, dass es nicht ich bin, der mich gerecht macht. Und wenn mich Jesus dann daran erinnert, dann hilft mir das, verständnisvoll zu sein und einfühlsam zu sein mit den anderen. Und mich auch verletzlich zu zeigen gegenüber ihnen, anstatt so ein bisschen auf sie herabzuschauen. Und wenn ich in einer Phase bin, wo ich mich schlecht fühle, weil ich spüre, wie sehr ich an meinen oder auch an Gottes Ansprüchen scheitere, dann ermutigt mich das Kreuz nicht, von unten auf die anderen zu schauen, mich nicht zurückzuziehen und in meinem Minderwert zu verkriechen, sondern es stärkt mich, meinem Mitmenschen trotzdem zuversichtlich, entschlossen und auf Augenhöhe zu begegnen, weil ich aus der Vergebung lebe. Wenn ich in der Begegnung mit Jesus erkenne, dass ich sündig und angenommen bin in Jesus, dann werde ich immer mehr fähig dazu, anderen gegenüber mutig aufzutreten und verständnisvoll, überzeugt und verletzlich. Und so kann unsere Begegnung mit Jesus, der Ernst und Güte, Gnade und Wahrheit in sich vereint, zu einer neuen Sicht führen auf mich selbst und zu einer neuen Sicht auf andere.
Manchmal erleben wir, dass Jesus uns irritiert. Aber es ist so gut, nicht einfach über diese Irritation drüber zu bügeln, sondern dabei stehen zu bleiben und zu erkennen, dies als Chance zu nutzen, zu erkennen, von ihm, ihn mehr kennenzulernen und über uns zu erkennen, wie seine Gedanken über uns sind.
Jesus möchte, dass wir verstehen, dass er in unserem Leben nach Frucht sucht. Was findet er, wenn er sich auf diese Suche in unserem Herzen macht? Jesus möchte bei uns aufräumen, um Platz zu schaffen für eine Begegnung mit Gott. Sind wir bereit, mit ihm um diesen Platz zu kämpfen? Und Jesus möchte, dass wir ihm begegnen in seinem Ernst und seiner Güte und damit unser Denken über uns selbst und über andere prägen. Wir laden euch ein, dass wir jetzt gemeinsam still werden und miteinander beten. Und in diesem Gebet kannst du deine ganz persönliche Reaktion Jesu geben auf das, was du jetzt über ihn gehört hast. Lass uns gemeinsam aufstehen zum Gebet und dann auch zu einem Lied stehen bleiben.
Jesus, du siehst, wo ich manchmal so irritiert von dir bin, wo ich was über dich lese oder erfahre, das nicht zusammenpasst mit dem eigentlichen Bild, das ich von dir habe. Ich möchte diese Begegnung nicht einfach wegschieben, diese Situation nicht einfach glatt bügeln. So, ich wünsche mir, dass du sie als Chance nutzt, in meinem Leben ja dich erkennbarer zu machen, dich besser kennenzulernen und mehr darüber zu erfahren, wie dein Blick auf mich und uns, mein Leben mit dir ist.
Jesus, danke, dass du mich ganz genau kennst und weißt, was in meinem Herzen vor sich geht. Herr, du suchst in meinem Herzen nach Frucht. Du schiebst das Blätterwerk weg, weil du Interesse an mir und an meinem Herzen hast. Herr, ich möchte das zulassen, deinen ehrlichen Blick auf mich. Will mich von dir anschauen lassen. Herr, bewirke du in mir die Frucht, die du hervorbringen möchtest.
Und ich lade dich ein, dass du deine Hände vor Jesus öffnest und dass du ihm erlaubst, ja, Platz in deinem Leben zu machen für die Begegnung mit Gott. Und Jesus, wir bitten dich, dass du aufräumst in unserem Leben, dass du uns zeigst, was einen falschen Platz eingenommen hat, dass du uns vergibst, wo unser Fokus auf anderen Dingen lag, wo wir falsche Prioritäten gesetzt haben und wir um die Begegnung, du um die Begegnung mit uns beraubt wurdest. Und wenn Jesus dir so einen Platz zeigt, dann leg ihn am Kreuz einfach bei ihm ab. Und Jesus, wir laden dich ein, dass du diesen Platz neu ausfüllst.
Herr, wir wollen dich erkennen, wie du bist. Herr, erweiter dein Bild von uns, das wir von dir haben. Hilf uns zu sehen, wie du uns gegenüber manchmal ernst bist, aber da auch deine Güte ist. Wie Gnade und Wahrheit in dir zusammenkommen, wenn du auf unser Leben schaust. Herr, hilf mir zu erkennen, dass ich ein realistisches Selbstbild habe, dass ich in deinen Augen sowohl absolut fehlerhaft, aber auch zutiefst geliebt bin. Und hilf mir, aus diesem Wissen zu leben. Amen.
Wir hoffen, dass dich diese Predigt ermutigt und herausgefordert hat. Wenn du Fragen hast oder dich weiter mit uns connecten willst, dann schau doch auf unseren Social-Media-Kanälen vorbei oder nutze unsere Webseite feg-wetzlar.de. Wir freuen uns darauf, dich kennenzulernen.